Ja, ihr Lieben, es ist spannend, wenn ich hierher komme, was für Lieder gesungen werden. Sowas kenne ich gar nicht. Also wir haben in Steinhagen ganz anderes Liedgut. Aber vielen Dank für die wertvollen Impulse. Ich habe auch was gelernt. Ich nehme das mit und vor allem dieser Blick, sei du der Mittelpunkt mitten unter uns. Und wir richten unseren Blick auf dich. Ich denke, das ist dann eine steile Vorlage für heute Morgen. Also nochmal danke. Auch danke für die Begrüßung, Hartmut Reichwald. Ja, es war eine Umleitung. Ich habe Straßen hier in Bielefeld kennengelernt, die ich gar nicht kannte. Von Steinhagen über Quelle nach, auf den Ostwestfalen-Damm geht momentan nicht. Ich war dankbar für mein Navi. Ja, Advent 2023. Wir feiern heute schon den zweiten Adventssonntag. Advent ohne Einschränkungen der letzten Jahre, als die Corona-Vorschriften in Kraft waren. Aber dieses Jahr ist Advent erneut unter einem Schatten von Krieg und Terror geprägt. Und wenn wir die Nachrichten hören oder lesen, stellen wir fest, das Kriegstreiben geht weiter und Corona hat unsere Stadt zwischendurch auch wieder im Griff. Aber vielleicht deshalb möchte man das gerade in dieser Adventszeit ausblenden, ein Stück heile Welt erleben, ein bisschen Normalität, ohne Warnungen, ohne Empfehlungen, was man tun darf oder nicht tun soll. Und so sehen wir uns in dieser Adventszeit nach dieser heilen Welt. Und wir selbst kommen damit nicht zurecht, wenn unsere Hoffnungen auf Normalität zerstört werden, weil wir tief in uns selbst spüren, eine Sehnsucht nach Trost und Hoffnung. Und darum geht es heute. Die Adventszeit mit ihrem Blick auf Jesus, den wir zu Weihnachten als Heiland feiern, das sollte in uns, in unseren Gemeinden, in uns selber, in unseren Häusern und Familien Vorfreude und Hoffnung wecken. Und wir fragen uns, wie wir trotz allem diese Freude entdecken werden. Und wir wollen einfach nur getröstet werden. Und so frage ich euch heute Morgen, was habt ihr oder wie habt ihr die ersten Tage des Advents 2023 an Hoffnung, an Trost erlebt? Die altbekannten, vertrauten Adventslieder vielleicht, wenn wir singen, er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich laute Freude und Wonn, gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Oder wenn Paul Gerhardt in seinem Adventslied schreibt, seid unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Bekommen wir überhaupt einen Zugang zu dieser Hoffnung und zu diesem Trost, der in diesen Liedern steckt? Und wie ist es mit der Adventsbotschaft selbst, die über diesem heutigen Adventssonntag steht? Seht auf und erhebt eure Häupte, weil sich eure Erlösung naht. Das hat Hartmut in unseren Blick gebracht heute Morgen, der Blick in die richtige Richtung. Dass Gott alles in der Hand hat, ist das Grund, unseren Blick zu erheben, weil wir auf unsere Erlösung warten, ob wir überhaupt in dieser Erwartung leben. Und genau das wird das Thema am kommenden Sonntag sein, wenn Olaf Wals euch in seine Predigt in diese Frage mit hineinnimmt, erwartungsvoll mit Jesus leben. Also, das ist Werbung für nächsten Sonntag. Und was haben wir von der Adventsfeier letzten Sonntag mitgenommen? Vielleicht die Lieder, der Hinweis, dass Jesus das Licht in unsere Dunkelheit ist, gerade in der momentanen Finsternis. Auch davon haben wir heute Morgen gehört und haben uns die Aussagen gestärkt, als der Alltag uns am Montagmorgen begegnet ist, als wir die Nachrichten gehört haben. Und was begleitet uns seitdem? Sind wir auch als sein Licht in unserer Zeit unterwegs, in unseren Ehen, in der Familie, in der Schulklasse, in den sonstigen Begegnungen? Und wo bekommen wir das mit? Wo bekommen andere das mit? In diesen Wochen entdecken wir, wie manches in der täglichen Bibellese davon spricht. Es sind Aussagen, die Gott dem Propheten Jesaja mit auf den Weg gibt. In Gottes Auftrag soll Jesaja aufbrechen, zu den Israeliten hingehen, mit ihnen reden, weil Gott selbst etwas mit diesem Volk im Blick hat. Gott sehnt sich danach, sein Volk zu trösten, auch wenn diese Worte vor 2700 Jahren gesprochen wurden. Auch wenn die damalige Situation von anderen Verhältnissen geprägt war, ist der Schwerpunkt so aktuell wie damals, weil es darum geht, dass wir getröstet werden, dass wir gestärkt werden, dass wir in Hoffnung haben, dass wir aufschauen. Gerade im Sinne von dieses, seht auf und erhebt eure Häupte, weil sich eure Erlösung naht. Und darum geht es in dieser Adventszeit. weil Gott sich uns zuwendet, uns im Blick hat, mit uns weitergehen will. Und ich wünsche uns, dass dieser Ausblick uns so packt, dass wir aufatmen können, dass wir angesprochen werden heute Morgen. Vor fast 300 Jahren hatte der große deutsch-englische Komponist Georg Friedrich Händel diese Blickrichtung des Aufsehens, der Erlösung und des Trostes vor Augen, als er sein Meisterwerk Der Messias komponierte. Und in diesem Oratorium nimmt er uns in das Handeln Gottes mit, wie Gott seinem Volk in Jesus Christus entgegenkommt, wie er den Menschen Trost und Hoffnung anbietet. Und gerade mit diesem Zuspruch Gottes an Jesaja beginnt das Werk der Messias. Und nicht umsonst heißt es an erster Stelle, tröstet, tröstet mein Volk, comfort ye my people, heißt es im Urtext. Es geht um die Heilsgeschichte, die den Messias Jesus Christus als Kernthema hat. Hoffnung, Trost bis hin zum Weihnachtsbericht. Und so hören wir die Worte aus Jesaja Kapitel 40. Wir lesen, wir können das mitverfolgen. Jesaja spricht im Auftrag Gottes, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Jetzt überspringe ich einige Verse und es geht weiter. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Und er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Starke Worte. Damals, aber auch heute. Und am liebsten würde ich euch einen Rotstift geben mit dem Text, dass ihr die Aussagen unterstreicht, die euch treffen, die euch aufwühlen und herausfordern. Vielleicht ist es eine Hausaufgabe heute Abend oder morgen früh, wenn ihr über das Gehörte nachdenkt. In was für eine Situation hineinspricht Gott durch Jesaja? Denn diese Trostbotschaft gilt zuerst den Israeliten. Jesaja schaut auf die Zeit, wenn die Israeliten nach Babylon verschleppt werden und am Ende einer langen Zeit der Verbannung Neues erleben darf. Und das entdecken wir in der Bibellese in diesen Tagen. Noch können sie es nicht sehen, noch ist die Zukunft düster und verhüllt. Und Gott schiebt hier den dunklen Vorhang ein Stück zur Seite und gewährt seinem Volk einen Blick in seinen Plan. Und ich entdecke dabei, wie es uns dabei nicht viel anders geht, heute und in dieser Zeit, dass wir auch seufzen und sagen, wann hat diese Zeit der Unruhen und der Kriege ein Ende? Oder letztes Jahr, wann soll die Corona-Knechtschaft ein Ende haben? Wann wird unsere Schuld, unsere persönliche Schuld, unsere nationale Schuld vergeben sein? Und wann ist die Zeit der Zerrissenheit in Freundschaften und Familien vorbei? Und die Frage der Strafe aus Gottes Hand stellt sich immer wieder. Und in ihrer Verunsicherung oder sogar Verzweiflung brauchen Menschen Trost und Hoffnung. Und zwar jetzt. Nicht irgendwann später, aber vor allem Trost. Und wie soll getröstet werden? Und es wäre spannend, wenn wir im Gespräch miteinander erfahren würden, wie wir Trost erfahren, wie wir mit Trost umgehen. Wann habt ihr zuletzt Trost weitergegeben und wann wurdet ihr getröstet? Eigentlich steckt in diesem Wort Trost der Hinweis auf innere Festigkeit. Das heißt, wenn ich jemanden tröste, dann sorge ich dafür, dass er oder sie im Leben festen Halt und Boden bekommt. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle brauchen. Als Kind wenn wir angstvolle Träume erleben, wenn wir uns verletzen, wenn wir Streit mit anderen haben, dann erleben wir, hoffe ich jedenfalls, wie unsere Eltern uns in die Hand nehmen und dort kuscheln wir und gleich geht es uns besser. Und später? So schnell wirkt der Trost aber nicht, wenn wir älter werden, wie hier. Vielleicht in der Schule bei schlechten Noten oder noch später in Beziehungen, die uns enttäuschen, wenn die große Liebe sich als geplatzte Traum erweist, wenn Menschen uns verletzen, wenn Freundschaften auseinandergerissen werden, dann tut es gut, wenn jemand uns zuhört, uns aushält oder uns in die Arme nimmt. Spätestens, wenn der Tod kommt, wenn Eltern, Ehepartner, Freunde oder sogar Kinder sterben. Es gehört sicher zum Älterwerden, dass wir uns immer öfter am Grab von lieben Menschen stehen und in der Stunde des Abschiednehmens erhoffen wir und suchen wir Trost auch bei anderen Menschen. Und dann erleben wir, wie Menschen sich am Grab umarmen, wie hier. Ein stummes Zeichen des Trostes. Und für mich persönlich, die Monate Oktober, November, Dezember bringen für mich sehr persönliche Erinnerungen an den Tod meiner Eltern, meiner Schwester. Und ich habe das erlebt. Menschen geben Trost. Und Menschen haben mir zugesprochen mit Trostworten aus der Bibel und mit Liedern mit starkem Trostinhalt. Also stellen wir fest, Trost geben bedeutet auch mitleiden, den Schmerz des anderen empfinden. Und gerade diese Erfahrung des Trostgebens, dieses Trostbrauchens, steht uns in diesen Wochen sehr deutlich vor Augen. Denn wir brauchen das. Wir sehen uns danach. Und das hört nicht auf, wenn wir auf dem Friedhof auseinandergehen. Und das kann ich nur sagen. Wohl dem, der solche Menschen hat, die nicht nur Trost geben können, sondern auf Gott hinweisen können, der selber Trost geben kann, dessen Zugewandtheit viel mehr als unsere Worte ausrichten kann. Denn die Bibel ist voll von solchen Trostaussagen. Gerade die Psalmen geben uns Hinweise, mit denen wir unseren Alltag stemmen können. Nächste. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das haben wir heute Morgen schon gesagt. Oder, Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost. Und vor einigen Jahren gab es die Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also Jesaja soll jetzt im Auftrag Gottes Trost weitergeben. Und wir werden beim Mitlesen und beim Zuhören auch festgestellt haben, das wird sehr deutlich, sehr persönlich. Denn Gott spricht. Er will, dass seine Boten so in seinem Auftrag reden, so wie es hier heißt. Sie sollen freundlich zu Jerusalem reden, so wie es eigentlich im Hebräischen heißt. Sie sollen zu den Herzen der Menschen sprechen, in das Steuerzentrum des Menschen selber. Und gerade in den letzten Monaten dieses Jahres ist dieser Trost für Jerusalem erst recht bitter nötig. Und so ist der Trost immer wieder eine Erfahrung des Geborgenseins, eine Art Kuschelerlebnis. Und das kennen wir vielleicht aus eigener Erfahrung. Wenn wir traurig sind, gibt es einen bestimmten Gegenstand, der dieses Gefühl gibt, alles wird gut. Vorhin standen zwei Kinder mit Stofftieren hier vorne, auch ein Stück weit Trost und Stärkung. Wir sehen auch Hände, die festhalten oder einen Daumen zum Lutschen, da stand auch ein kleines Mädchen mit einem Daumen im Mund. Nicht umsonst spricht man von Trostpflastern. Für mich ist weiße Schokolade durchaus ein Trostpflaster. Es gibt auch Menschen, die ihren Trost im Alkohol finden. Und vor zwei Wochen habe ich ein Gericht aus Sago nach englischem Rezept gekocht. Das stand unter dem Begriff Seelentröste, Seelenwärme. Und Dr. Oetker gibt auch sowas auch. Seelenwärme. Also Werbung vorbei. Aber Trost geht weiter und im Wort Trösten entdecke ich eine zweite Seite, die vielleicht mal unbequem ist. Und da denke ich an ein Bild aus dem weltberühmten Wandteppich im französischen Bayeux. Dieser Teppich wurde nach der Schlacht von Hastings im Jahr 1066 hergestellt. Da wurde ein Schlachtablauf und der Sieg sehr deutlich gezeigt. Man könnte sagen, ja, ein frühmittelalterlicher Comic, nur aus Stoff. In dieser Schlacht wurde England vom normannischen Herzog Wilhelm erobert und die Angelsachsen vernichtet. Und ein Abschnitt aus diesem Wandteppich sehen wir hier. Denn es geht um ein anderes Getröstetwerden. Das Bild zeigt den Bischof Odo, wie er in der Schlacht mitwirkt. Von links, hoffe ich, ist er auf dem zweiten Pferd zu sehen. Als Kirchenmann darf er kein Schwert mit sich führen. So greift er einen Knüppel und treibt seine Soldaten voran. Und oben drüber, in lateinische Kurzschrift, heißt es, Bischof Odo tröstet seine Jungs. Bischof Odo tröstet seine Jungs. Hier ist nichts von einem Rückzug in einen Kuschelbereich zu reden, sondern statt liebevolle, tröstliche Umarmungen besteht der Trost darin, dass die Soldaten nach vorne getrieben werden. Sie müssen weitergehen, sie müssen im Schlacht kämpfen. Im Wissen aber, dass sie nicht alleine stehen, sondern dass ihr Bischof hinter ihnen steht. Er setzt sich für sie ein. Und dieser Trost ist eine Leidenschaft, die stärkt, die zupackt und ermutigt. Und dieses Bild, diese Geschichte zeigt mir eine andere Trostseite. Eine Trostseite, die ich immer wieder brauche, auch heute am zweiten Adventssonntag. Gottes Trost erschöpft sich nicht in Worten, sondern ich darf mit ihm aufstehen und mit ihm nach vorne gehen, weil ich in Jesus Christus jemanden habe, der mich stärkt, der hinter mir steht, der mir eine Richtung vorgibt, der mir zeigt, wie Gott sich mir zuwendet, mich persönlich anspricht, mir eine Perspektive geben will, gerade wenn es alles dunkel ist, in mir und auch draußen in der Welt, weil Gott mir das Ende der Knechtschaft verspricht. Jesus selbst spricht zu seinen Jüngern, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Trost. Und vorhin sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und davon singen wir auch in unseren Adventsliedern. Dein Heiliger Geist, führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Also es bleibt nicht bei dem einmaligen Trösten, sondern wir haben eine Aussicht. Und Jesus setzt sich dafür ein, dass wir einen Trost bekommen. Ein Trost, der nicht aufhört und der weitergeht, auch in unsicheren und dunklen Zeiten. Und gerade im Advent, wenn uns immer wieder vor Augen geführt wird, dass wir einen Gott haben, der mit uns weitergehen will, der uns aufrichten will. So wie Bischof Odo in dem Bild vorhin. So soll mir diese Blickrichtung etwas aufzeigen, dass mein Horizont weit gemacht wird. Und hier entdecke ich etwas Mutmachendes. Aber ich muss aufstehen, ich muss mich auf den Weg machen. Und auch das gehört zum Getröstetwerden. Wie ich persönlich Trost erfahre oder wie ich andere tröste. Vor kurzem habe ich gelesen, wie ein Pastor von einem solchen Trosterlebnis berichtet. Nächste Folie. Gottes Trost bestand für mich darin, dass durch den Heiligen Geist er mir einen Tritt in den Hintern gab, damit ich mich aufmachte und das anpackte, was anstand. Etwas salopp gesagt, aber ganz im Sinne von Bischof Odo und seinen Jungs. Ich muss aufstehen, ich muss das anpacken, was ansteht. Und da kommt mir in den Sinn, was ich im Psalm 23 lese. Nächstes Bild. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Psalm, das kennen wir, ist eigentlich ein einziges Trostgebet und unzählige Menschen haben Trost in diesen Zeilen gefunden. Aber wie ist es mit dem Stab des Hirten? Sicher benutzt der Hirte seinen Stab, um angreifende wilde Tiere abzuwehren und somit seine Schafe zu beschützen. Aber hat dieser Stab nicht auch einen zusätzlichen Sinn, einen weiteren Sinn? Und wenn wir so manches Bild vom Hirten und seinem Stab betrachten, sehen wir, dass dieser Stab auch ein gebogenes Ende hat. Und mit diesem gekrümmten Teil konnte der Hirte ein Schaf zurückholen. Also keine kuschelige Erfahrung für das Schaf. Und auch ein Stecken kann manchmal unangenehm sein, wenn der Hirte zeigt, wo es lang geht. So wie Bischof Odo mit seinem Knüppel. So kann Gottes Trost auch manchmal sein. Und in dieser Situation der Israeliten, wenn Jesaja zu ihnen spricht, zeigt sich Gott als derjenige, der sein Volk auch durch sehr schwere Erfahrungen gehen lässt. Und vielleicht finden wir uns gerade in diesen Monaten in diesem Text wieder. Aber diese Erklärungen sind in Gottes Aussagen eingebettet, dass er etwas anderes im Sinn mit seinem Volk hat. Schon wenn wir davon lesen, dass Gott das Volk als sein Volk bezeichnet. Er spricht also die Formen an. Er wendet sich diesem Volk zu und hat Gutes mit ihm im Sinne. Denn Gleich nach der Aufforderung zum Trösten kommen die nächsten Aufforderungen, nämlich freundlich mit der Stadt Jerusalem zu reden und ihr zu predigen, dass die Zeit der Unterdrückung ein Ende haben soll, dass es eine Rettung gibt. Und deswegen heißt es, siehe, da ist Gott der Herr, da ist Gott der Herr, denn er kommt. Das ist die Botschaft des Advents, er kommt, dass sie aufblicken kann, dass sie sehen kann, weil Gott eingreift und auch solche Zeiten ein Ende macht. Und es wird hier immer wieder von diesem Trost gesprochen, von dieser Hoffnung. Damals in erster Linie für die Israeliten im Elend des Wegs und die Verbannung, aber auch darüber hinaus. Und deshalb können wir auch von diesen Versen uns ansprechen lassen. Gerade wo unser Blick verdunkelt ist, wo wir verunsichert sind, wo Angst und Mutlosigkeit uns niederdrücken. Gottes Zusage gilt immer noch und immer wieder. Die Knechtschaft soll ein Ende haben. Die Schuld soll vergeben sein. Für die damaligen Zuhörer ganz aktuell, denn sie würden neu anfangen und erleben, wie Gott sich ihnen zuwendet. Und heute, wir fragen uns, wie soll es weitergehen mit uns persönlich, mit unserem Land, mit unserer Welt, ob es eine Gerichtszeit für Menschen gibt. Und dann schauen wir auf diese Aussage. Ja, unsere Knechtschaft soll ein Ende haben, auch wenn wir das momentan nicht übersehen können. Und als Christen, die seit langem in der Nachfolge Jesu stehen, können wir diese Aussagen eigentlich nur dick unterstreichen. Denn ich weiß, die Zeit meiner persönlichen Knechtschaft hat ein Ende. Und in den nächsten Versen höre ich diese Botschaft. Siehe, da ist euer Gott, da ist Gott der Herr, denn er kommt. Und das nehme ich in Anspruch, gerade in dieser Adventszeit. Weil ich weiß, Jesus ist gekommen, für mich Mensch geworden, für mich gestorben und auferstanden. Früher gab es die Gemeinschaftsliederbücher und ich fand es immer spannend, das erste Lied in dem Gemeinschaftsbuch war, Jesus ist kommen, Grund ewige Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Das ist Trost, Trost im Advent, Gottes Freundlichkeit, das ist der Inhalt, den ich weitergeben kann. Und diesen Trost finde ich noch einmal am Schluss dieses Textes, das Bild des Hirten, wie unser Herr nicht nur als Herrscher kommt, sondern dass er sich um die Einzelnen kümmert, für sie sorgt und sie trägt und führt. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Trost für mich? Trost für euch? Und es bleibt die Frage, kann dieser Ausblick mich persönlich erreichen, meine Sorgen, meine Ängste? Heute Vormittag oder morgen früh, wenn ich beim Arzt sitze oder die Zeitung aufschlage, wenn ich dann zur Schule gehe oder zur Arbeit, trägt mich dieser Trost weiter und kann ich das weitergeben? Antworten finden wir gleich in unserem letzten Lied, O du mein Trost und süßes Hoffen. Da werden wir in unserer Unsicherheit, in unserer Mutlosigkeit angesprochen. Und gerade dieser alte Ausdruck, meine Pein, meine Ängste, meine Sorgen, das kommt alles vor. Aber gleichzeitig habe ich auch eine Hoffnung, eine Sehnsucht. Und deswegen kann unsere Bitte nur heißen, O lass mich deinen Trost gewinnen. O Jesus, ziehe bei mir ein. Ein deutlicher Wegweiser darauf, dass Jesus ankommen will in mir. Er kommt mir entgegen mit seinem Trost. Auch wenn ich nur ein ganz kleines Zeitfenster in diese Blickrichtung habe. Oder wenn ich nur mit der einen Begegnung begnügen muss. Aber ich darf und kann erwarten, gerade im Advent, und unseren Blick dafür wird Olaf Wahls nächste Woche schärfen. Nächste Folie. Und so bleiben drei Blickrichtungen, wie am Ende jeder Predigt. Drei Ausrufezeichen, was ist mir wichtig geworden heute Morgen? Drei Fragezeichen, wo habe ich noch weitere Fragen? Wo muss ich nachdenken? Und drei Pünktchen, wo muss ich weiterdenken? Wir singen das Lied, O du mein Trost und süßes Hoffen. Ich habe festgestellt, es ist unbekannt hier oder relativ unbekannt. In Steinhagen ist es ein der Knüller in der Weihnachtszeit, also so unterschiedlich ist es. Aber wir wagen das Lied miteinander. Hartmut, danke, dass du uns begleitest.